Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es für dich sein?
Ich hätte gerne einmal Gummitiere, was Saures und am liebsten saure Drachenzungen.
Und dein Wunsch ist uns Befehl. Bitte schön.
Geil. Großartig.
Hallo Marcel.
Hi Helena.
Wir haben mal wieder einen neuen Gast in unserer Kantine.
Heute zu Gast Fabian Schrader aus der Theaterpädagogik.
Hi.
Hey.
Grüßt euch.
Der zweite Theaterpädagoge. Das ist die einzige Abteilung am Theater, die jetzt schon mehrfach vertreten ist bei uns im Podcast.
Neben Schauspiel.
Neben Schauspiel, ja, die zweite Abteilung.
Ja, und eigentlich hätten wir in den ersten 4 Wochen schon 4 Leute aus der Theaterpädagogik abfrühstücken können. Aber wir wollten es dann ein bisschen diverser gestalten. Und
wir wollten keinen Theaterpädagogik-Podcast machen als Nicht-Theaterpädagogen.
Ja, mach auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, bevor hier alles weitergeht, muss ich erst einmal mir Zucker zuführen.
Ich esse auch schon nebenbei.
Ja, ich habe die
selbe Farbe gemacht.
Andere Hälfte der Packung, die Marcel gerade isst, schon nach der Probe mir einverleibt. So ist es nämlich. Ja, Marcel, mach deinen Job und stell unseren Gast vor.
Irgendwie ist meine erste Frage immer, woher kommst du? Und dann sehe ich immer schon die Informationen, dann ist immer Ost oder West. Und du bist in Ostdeutschland aufgewachsen, in einem ostdeutschen Dorf?
Tatsächlich, ja. Gut recherchiert.
Yes.
Genau. Spezifisch gesagt in einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Da habe ich, gewohnt und gelebt mit meinen Eltern und bin da groß geworden, seit ich 7 war. Ja.
Magst du das Dorf verraten?
Es heißt Westdorf.
In Ostdeutschland?
In Ostdeutschland.
Westdorf?
Und tatsächlich, das ist so eins von diesen Dörfern, die haben so einen kleinen Namen, hat man wahrscheinlich noch nie was von gehört. Die nächstgrößere Stadt, die das Dorf mittlerweile auch per Eingemeindung geschluckt hat, ist Aschersleben. Und Aschersleben, nee, ihr habt schon so fragende Gesichter, Aschersleben tatsächlich ist schon so ein bisschen bekannter mittlerweile.
Ist das nicht? Ja, sag mal, was es ist, sonst ist es extrem peinlich, wenn ich, wenn es jetzt irgendwie falsch ist. Am Ende ist es total offensive. Ich glaube, ich weiß, was ein Aschersleben ist.
Was ist denn Aschersleben?
Was ist denn
nicht Atommüllendlager?
Nee.
Nein, das ist eine andere Stadt.
Das ist eine andere Stadt, das haben wir nicht. Also.
Okay.
Das hätte ich mitbekommen in der Zeit.
Ascher. Okay, ja, guck, habe ich doch gesagt, total peinlich, weil ich missinformiert bin. Also, dieses Dorf wurde verschluckt von Aschersleben.
Ja, es wurde so eingemeindet. Wir hatten so ganz lange eine Bürgermeisterin. Das ist ein bisschen wie bei Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Ich kann mich nie daran erinnern, dass die gewählt wurde. Aber die war halt immer so da und hat so die Geschicke des Dorfes geleitet und hat das Ganze ehrenamtlich gemacht. Und so lange war Westdorf so ein bisschen wie so ein gallisches Dorf und hat sich gegen diese ganzen Eingemeinungen gewehrt. Und auf einmal konnte sie ihr Amt nicht mehr ausführen und zack, war Westdorf ein Ortsteil von Aschersleben. Und da war es vorbei mit der Eigenständigkeit.
Und mit 18 hast du dann gesagt, nee, ich möchte nach Berlin?
Na, mit 18 ich will
mein Dorf zurück, wenn ich es nicht bekomme. Dann.
Mit 18 habe ich erstmal gesagt, ich muss hier mal weg. So, also nach Berlin bin ich erst viel später gekommen und das auch nur so auf Umwegen und bin hier eher so kleben geblieben. Das war gar keine so bewusste Entscheidung, nach Berlin zu gehen. Mit 18 wollte ich erstmal so weit weg wie möglich und habe das irgendwie auch gemacht. Mit allem Geld, was ich mir so zusammengespart habe und so einer kleinen Finanzspritze von meinen Eltern, bin ich erstmal ans andere Ende der Welt geflogen. Nach Australien und Neuseeland, so ganz classy mit 18.
Oh, ja, ja.
Und habe da so Work and Travel gemacht. Und die Betonung ist tatsächlich wichtig. Es war eher Work als Travel, weil ich erst mal ein halbes Jahr gearbeitet habe, um so Cash zusammenzukriegen. Das war eine richtig gute Schule damals. War ich auf einmal so alleine da und kannte halt nur so ein paar Leute, aber musste halt irgendwie eine Wohnung finden und ein Bankkonto eröffnen und eine SIM-Karte und pipapo, dies, das, jenes. Und auf einmal hatte ich so das Gefühl, innerhalb von 3 Wochen muss ich selbstständig werden und alleine klarkommen.
Oh je, und hat das gut geklappt, oder?
Das hat ziemlich gut geklappt, ja. Also als ich damals angekommen bin, war ich erstmal krank, so 5 Tage. Und das ist witzig jetzt, wo ich das gerade sage. Wenn ich so in neue Städte gezogen bin, hatte ich nie so eine ich bin neu hier und alles ist so geil Phase. Das hatte ich damals, als ich in Sydney gelandet bin, hatte ich das auch nicht, weil ich erstmal krank war und all die Leute, die ich da irgendwie im Flugzeug kennengelernt hatte und aus dem Hostel, die sind losgezogen und haben Party gemacht und ich lag halt irgendwie Rotz und Wasser heulend da irgendwie im Bett und war so jetzt bin ich hier so alleine und bin die ganze Zeit krank und muss hier liegen und schlafen. Und das war alles ganz furchtbar.
Heimwehkind?
Nee, es ging. Nee, eigentlich nicht so dolle. So Heimwehkind bin ich nicht so. Hm. Bis heute nicht so doll, tatsächlich. Und als ich dann später nach Berlin gekommen bin, mit 22, da war ich in so einer kleinen Krise in meinem Leben. Da hatte ich gerade mein erstes Masterstudium abgebrochen und hatte überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich so machen will und wo ich so hin will, und wusste eigentlich nur, was ich machen möchte, ist so Bildung mit Kindern und Jugendlichen, und habe dann einen Praktikumsplatz gefunden in Berlin. Und die haben dann gesagt, so, ja, komm doch zu uns. Und dann habe ich mir gesagt, so, ja, dann gehe ich halt mal nach Berlin. So, und was habe ich da gemacht? Ich habe erstmal nur gearbeitet die ganze Zeit und kannte niemanden und war einfach nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Mhm. Genau. Und deswegen, es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern das war mehr so, ja, dann mache ich das jetzt mal und mal gucken, ob ich da bleibe und ob ich das überhaupt cool finde. Nobody knows.
Was war dein erster Masterstudiengang und was war dann der zweite?
Ja, also ich habe im ersten Master hatte ich studiert internationale Migration und interkulturelle Beziehungen in Osnabrück und habe das abgebrochen, weil mir das zu elitär war. Das war so viel so Theoriekram, und wir wurden, als wir angefangen haben zu studieren, wurden wir mit so Champagner begrüßt, und der Institutsleiter hat dann gemeint so, ja, also Sie können sich jetzt schon sicher sein, Sie sind die neue Elite. Und ich war so, was?
Okay.
Danke, nein. So. Und fand das immer ganz blöd und fand so elitäres Gehabe auch schon immer ganz, ganz, ganz blöd. Und habe dann nach einem halben Jahr da wieder so meine Sachen gepackt und bin halt wieder umgezogen, wie ich das in meinem Leben schon des Öfteren gemacht habe, tatsächlich. Und in Berlin habe ich dann nochmal einen Studienplatz bekommen. Und da habe ich Politikwissenschaft studiert, was ich eigentlich auch ursprünglich studiert habe. Das war auch so okay, würde ich sagen.
Und wie bist du dann Theaterpädagoge geworden? Weil eigentlich ist Theaterpädagogik ja auch ein Studiengang.
Genau, das hatte ich damals alles gar nicht so richtig auf dem Schirm, tatsächlich. Mhm. Ich habe so mit 21 habe ich angefangen, so Kinder- und Jugendbildung zu machen, und habe damals gesagt, ja, ich weiß es noch, das war der 50. Geburtstag meiner Mama, und da war ich wieder in Westdorf gewesen, und da saß meine ehemalige Deutschlehrerin mit mir am Tresen in diesem Partyhaus, und wir haben zusammen Ramazzotti getrunken. Und da meinte diese Deutschlehrerin zu mir so, ja, Fabian, so Leute wie du, ihr müsst ja auch mal wieder zurückkommen und irgendwie auch mal hier so ein bisschen die Bildung aufpeppen, und möchtest du nicht mal vorbeikommen, so 5 Tage, und dann machst du was mit den Jugendlichen. Und ich sagte so, ja, okay, los geht's. Und dann habe ich mir eine Freundin geschnappt, und dann haben wir da so ein Seminar konzipiert, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich das so mache. Und das war ziemlich nice. Und da war der Drops gelutscht. Da habe ich gemerkt, so Kinder- und Jugendbildung, das ist mein Ding. Und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, so, so mit Kids sitzen und reden ist halt nicht so geil. Und ich möchte ja eigentlich eher so Lernen in Bewegung machen, und ja, wir sitzen zwar im Stuhlkreis, aber es ist ja trotzdem irgendwie wie im Klassenzimmer. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass bei mir um die Ecke, als ich noch in Neukölln gewohnt habe, dass ich an der VHS Neukölln eine Ausbildung machen kann zum Theaterpädagogen, berufsbegleitend. Oh. Und da habe ich mir gedacht, das machst du jetzt, Fabian, los geht's. Und dann war ich da 4 Jahre lang an der VHS Neukölln und bin Theaterpädagoge BUT geworden und habe dafür auch mein Studium schleifen lassen und habe zwischenzeitlich wieder überlegt, ob ich mein Studium abbrechen möchte.
Du hast schon eine ganze Menge gemacht. Es klingt, als seist du schon
80.
80?
Nein.
Ja, Wahnsinn.
Also es gibt so
hast dich gut gehalten.
Dankeschön. Es gibt auch so einen 80-jährigen Anteil in mir, der sich manchmal so samstags abends denkt, ja, du bist in Berlin und du bist Single und die Stadt ist groß, aber es ist auch schon um 9, kannst du einfach auch ins Bett gehen. So, dem gehe ich sehr gerne nach. Aber in mir ist auch ein riesengroßer Kinderanteil. Deswegen wahrscheinlich auch die sauren Drachenzungen und so Süßigkeiten. Genau, bin einfach auch nur ein riesengroßes Kind. So.
Weil das mit dem 80 innerlich sein kenne ich auch sehr gut. Wie man in einigen Folgen schon erfahren durfte, bin ich großer Tatort-Fan. Und war mal mit einer Freundin zum Telefonieren verabredet. Und dann hat sich das alles irgendwie verzögert. Und dann rief sie mich eben sonntags um 8:30 an abends und ich bin nicht rangegangen und sie war so, was ist denn los? Geh doch ans Telefon. Und sie so, es tut mir leid, it's Tatort time. I can't right now, it's Tatort time. Und sie war so, so geil. Auf der einen Seite bist du so, ich war auf der Berlinale Party und ich war da und ich bin so jung und wild und frei. Und dann so sonntagsabends 20:15 Tatort. Ja. So, die ultimative Allmann-Energie.
Ich auch.
Das ist eine Frage, die ich mich schon mal gefragt habe bei euch beiden. Habt ihr auch schon mal in dem Tatort mitgespielt?
Nein.
Ja.
Ja.
Aber als Kind.
Ah, echt?
Das war so eine Tagesrolle in Frankfurt.
Und was hattest du für eine Rolle?
Ich war, man weiß nicht genau, wo dieses Kind herkam. Auf jeden Fall war ich bei der Kommissarin Andrea Sawatzki zu Hause.
Mm.
Und es war wirklich eine ganz, ganz Mini-Pups-Rolle, eine Szene. Und dann waren wir in einem Kinderzimmer. Keine Ahnung, was das für ein Kinderzimmer war. Und ich habe da ein anderes Kind beschuldigt, dass es meine Sachen kaputt gemacht hat und so. Aber das war damals so der Moment, den ich ganz magisch fand, so neben Andrea Sawatzki zu stehen. Und ich kannte sie da als Kleinkind, kannte ich sie erst gar nicht. Und meine Eltern haben so auf sie reagiert, als sie in den Essensvan kam. So, oh, das ist Andrea Sawatzki. Und wer ist das? Und
mein Sohn, toll.
Genau. Und das hat aber super viel Spaß gemacht. Und ja, das waren meine Anfänge.
Und Helena, du hast gerade so wehleidig Nein gesagt. Möchtest du gerne mal in einem Tatort spielen?
Das ist mein Karriereziel, mein absolutes Karriereziel. Danach kann ich glücklich sterben, Tatortkommissarin zu sein. Ich wäre sehr gerne, das ist meine offizielle Bewerbung, liebe ARD, ich wäre gerne Tatortkommissarin. Ich bin wahrscheinlich noch ein paar Jährchen zu jung für wirklich die Kommissarenstelle, aber ich fände es, weil ich liebe Tatort so sehr und ich glaube, ich würde das gut machen. Ich wäre, glaube ich, eine richtig coole Kommissarin.
Ich wäre dein Fan.
Eben, hört ihr das, ARD?
So, letztes Jahr sind super viele junge KollegInnen Tatortkommissarin. Quatsch.
Ja, aber ja, die sind trotzdem alle immer noch so 5-6 Jahre älter als ich. Ja, also ich kann mich noch ein bisschen entspannen. Ich bin Mitte 20, da ist niemand fertiger Kommissar in. Also, ne. Aber es wird passieren. Ich spüre das. Ich arbeite da seit Jahren drauf hin. Ja.
Sehr gut.
Tatort.
Hättest du mal Lust, in einem Tatort mitzuspielen?
Nee. Nee. Also, die Schauspielerfahrungen, die ich habe, die sind so Theaterschauspiel. Ich habe einmal so mit meiner eigenen Theatergruppe so einen kleinen Minifilm gedreht und habe gemerkt, so, es ist halt echt nochmal ein ganz anderer Schnack. Mhm. Und irgendwie so Leute, die um mich drumherum wuseln und wo muss ich jetzt so hingucken. Und es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich habe mir gedacht, so, es reicht vielleicht irgendwie auch an Filmerfahrungen, ganz ehrlich.
Ja. Du hast dann also parallel noch Theaterpädagoge gelernt und bist dann irgendwann im Laufe des letzten Jahres ans Krippstheater gekommen.
2019, ja.
2019 schon.
Ja.
Was war denn die allererste Krippsproduktion, die du gesehen hast? Als Zuschauer?
Also, mittlerweile habe ich ja den Job und ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben.
Noch nie was gesehen von Krippstheater.
Also, liebes Krippstheater, ich bin jetzt mutig. Ich wusste natürlich, was das Grips ist und was es macht und ich wusste auch, dass es Linie 1 gibt, aber ich hatte mir vorher noch nie ein einziges Theaterstück angeguckt.
Mhm.
Und als ich dann die Zusage für den Job hatte, war ich so, ja Nora, kannst du mir so Mitschnitte geben, damit ich mir irgendwie alle Stücke mal schon reinpfeifen kann, damit ich direkt gut starten kann? Mhm. Und Nora meinte dann so, nee, mach das doch alles ganz entspannt, komm nur erstmal an, so, und es ist deine erste Spielzeit, du musst dich nicht sofort aus dem Stegreif stressen. Und dann war ich hier. Und meine erste Produktion, die ich mir angeguckt habe, war Schnubbel. Und ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
Mhm.
Naja, also ich habe mir das angeguckt und bin zurück zur Theaterpädagogik gegangen und habe gesagt, wirklich? was? Ich ringe gerade nach Worten und habe dazu dann auch ganz viele Nachbereitungen so gemacht. Aber bei Schnubbel war ich mir nicht so ganz sicher von so, naja. Guckst du mal, da kommen ja noch andere Stücke, die entsprechen dir vielleicht noch mehr. So.
Aber Schnubbel ist ein Riesenpublikumshit.
Ja, das ist ein Riesenpublikumshit.
Der Frederik wird auf der Straße erkannt.
Mhm. Wirklich?
Mhm. Ja.
Okay, wow.
Nachzuhören in der Folge mit Frederik Fung.
Ja.
Ist das und seinem Honigtoast.
Ja.
Also ich weiß auch, glaube ich, warum Schnubbel so ein Publikumshit ist. Also genau wie alle, außer das Einhorn ist ja auch so ein Publikumshit. Und das ist ja dann so, das sind auch die Stücke, zu denen wir wirklich sehr viele Nachfragen bekommen in der Theaterpädagogik. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Lehrkräfte sich so denken, oh nein, wir haben ein Problem mit Cybermobbing und oder Mobbing. Wir gucken uns jetzt dieses Theaterstück an. Und dann
ist das weg.
Dann ist das weg. Und spätestens, wenn die Theaterpädagogik da war und 90 Minuten lang dazu gespielt hat, dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Und ich finde es ja gut, dass sie sich dem Thema annehmen so und dass wir auch dieses volle Programm mit dabei haben. Manchmal muss ich den Lehrkräften diesen Zahn so ein bisschen ziehen und stehe dann meistens noch so 15 bis 30 Minuten nach der Nachbereitung da und muss halt irgendwie noch so Sozialarbeit machen. So. Das finde ich immer ganz spannend.
Also im Endeffekt was Gutes,
dass es Schnubbel gibt. Genau, also wir, guter Bogen, danke.
Ich rette dir gerade deinen Job, Fabian.
Danke. Ja, genau. So bin ich ans Grips-Theater gekommen.
Also, dein normaler Arbeitsalltag, der war dann gar nicht so lange, bevor dann auch Corona kam, oder?
Richtig. Es ist ja auch so ein Grund, warum ich so Fan von eurem Podcast bin, weil ich habe ja mehr Corona-Spielzeit mitgemacht als reguläre Spielzeit. Mhm. Und es ist auch so, ich weiß so ungefähr die Namen der Leute und was die so machen, aber ich weiß nicht, wer die sind. Und dann war ich halt irgendwie von August bis März war ich noch so im Einsatz und bin in die Schulen gejettet und habe so Workshops gegeben und bin in meine erste Produktionsbetreuung gestartet. Und dann war so Corona und dann saß ich so zu Hause und dachte mir so, ja, ich kenne jetzt halt so mein Team, so. Die anderen habe ich mal gesehen. Wer sind die eigentlich alle? Genau, also mir hat dann auch einfach so schlagartig der Kontakt gefehlt. Und das in meiner ersten Spielzeit, wo ich mich ja auch noch so in Strukturen reinfuchse und Arbeitsabläufe und alles. Genau.
Ja, also eigentlich wie es uns auch geht.
Genau.
Warum hast du eigentlich nicht mitgemacht von Anfang an? Du bist schon zu busy mit anderen Podcasts, ne? Foreshadowing für eine Frage, die später kommt. Du bist auch aktuell der Theaterpädagoge in unserer Produktion, die wir gerade proben.
Richtig.
Und was sind da grundsätzlich deine Aufgaben? Also jetzt mal abgesehen von unserem Stück gerade, was ist die Aufgabe, die du übernimmst?
In der Theaterpädagogik allgemein meinst du?
Ja, jetzt erstmal so, ne? Ja.
Ja, also, wenn nicht Corona ist meine Aufgabe vor allen Dingen viel so zu Schulklassen zu jetten und mit den Nachbereitungen zu machen oder Nachgespräche zu führen. Und ich bin auch viel in Kontakt mit Studis von der FU, von der HU, von der ASH und von der UDK auch, wenn die ihre Einstiegsseminare haben. Also ich bin eigentlich so sehr, ich nenne es immer auch so ein bisschen so Basic-Arbeit, so, weil ich diese großen, überspannenden Projekte wie einen Jugendclub leiten nicht habe. Das ist total okay, ist auch total okay für mich. Mhm. Genau, ich bin halt viel so von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe und entweder sagen oder mit Kids halt spielen zu den Stücken oder halt in die Vermittlung treten von, was ist das Grips und wie machen wir eigentlich unsere Arbeit, und das finde ich richtig nice. Mhm. Also es macht mir wirklich, wirklich viel Spaß, diesen Bogen zu haben von, wir arbeiten konkret zu einem Thema bis hin zu, hey, hier ist eine Gruppe, mit denen gehe ich auf die Metaebene und mit denen spreche ich, was ist eigentlich emanzipatorisches Kinder- und Jugendtheater. Und da so eine Fülle an Aufgaben zu finden, finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen reduziert. Das ist sehr schade tatsächlich, weil ich auch irgendwie dann so schlagartig so keinen Kontakt mehr irgendwie hatte zu den Leuten, mit denen ich eigentlich normalerweise arbeite. Das läuft jetzt alles wieder so ein bisschen an. Und ich werde dann auch in der nächsten Spielzeit mehr so in den Fortbildungsbereich gehen. Da freue ich mich schon auch sehr drauf. Ansonsten mache ich unter anderem beim Wilden Palais mache ich mit. Das war letztes Jahr, letzte Spielzeit war das Speak Out Loud. Dieses Jahr ist das Fair Play, wo wir so offene Workshops anbieten für Kids und Jugendliche.
Läuft der Instagram-Account über dich?
Nee.
Nee, okay.
Nee. Nee.
Nee, kann ich überall meine Finger mit im Spiel haben. Genau, sowas mache ich viel. Und dann das, was wir viel machen in der Theaterpädagogik. Normalerweise ist ja immer gedacht, so 5 Produktionen, 5 TheaterpädagogInnen, eine Person bestreut ein Stück. Ich habe das große Glück, in dieser Spielzeit ein Stück zu betreuen. Das ist Himmel, Erde, Luft und Meer. Mhm. Genau, da bin ich jetzt gerade so dran. Und eigentlich brennt es mir ja die ganze Zeit in den Fingern, wieder Klassen zu organisieren, die zu Proben kommen und da mal einen Blick drauf werfen, was ihr da, was wir da so machen und zu schauen, haut das eigentlich alles so hin, genau, und mit denen ins Gespräch zu kommen und diesen Beteiligungscharakter in unseren Produktionen ja auch zu stärken.
Ja.
Wir müssen da irgendwie kreative Lösungen finden.
Und heute warst du ja bei einer Probe von uns.
Richtig.
Und hast dir das angeguckt mal.
Mhm.
Was für Notizen machst du dir während so einer Probe?
Also ich bin ja auch bei einer Produktionsbetreuung, bin ich ja auch vor allen Dingen für das Materialheft zuständig und die Nachbereitungsworkshops, die direkt zu konzipieren, dass wenn es eine Premiere gab, dass wir da direkt auch in das pädagogische Angebot übergehen können. Und ich gucke mir meistens die Szenen an, ich habe den Text ja gelesen, aber gucke mir dann die Szenen an und schaue nochmal so, was für Themen stecken da drin, aber auch, welche Spielprinzipien macht ihr auf der Bühne, wo kann ich da anknüpfen, wo kann ich das in theaterpädagogische Übungen umformulieren, mit welchen Auswertungsfragen kann ich das begleiten? Das sind so, wenn ich mir so akribisch so Notizen mache, dann ist das ein großes Brainstorming von, ah, das machen die auf der Bühne, geil, das kann ich irgendwie nutzen, um in die und die Übung einzusteigen und das daraus zu machen, um das Ganze noch so ein rundes Ding hinkriegen zu lassen. Genau, das sind die meisten meiner Notizen.
Betrachtest du dann auch immer ein Stück aus der Sicht eines Kindes und stellst dir dann die Fragen, was würde sich ein Kind für Fragen stellen oder würde ein Kind das verstehen oder... Wie weit geht das Betrachten von dir?
Ja, ich nehme mir das ganz oft so vor. Ich merke, das schaffe ich nicht so gut, weil ich irgendwie auch im Vorfeld ja schon auch mit der Dramaturgie zum Beispiel in Absprachen bin und halt irgendwie gucke in der Recherche von KooperationspartnerInnen so, in welche Richtung kann das gehen. Und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwann einfach auf so einer Metaebene, dass es mir schwer fällt, einfach nur zuzuschauen. So. Also was ich nicht hinkriege, das muss ich mir selber immer wieder ehrlich eingestehen. Ich glaube, so Regie ist nicht so mein Steckenpferd in der Theaterarbeit. Das ist total okay für mich. Aber so dieses ganze Theaterpädagogische, bin ich einfach zu sehr auf einer Meta- und Konzeptionsebene, als dass ich da irgendwie sagen könnte, jetzt bin ich ein Neunjähriger oder ich hole meinen inneren Neunjährigen hervor und der guckt sich das jetzt mal an. Das schaffe ich meistens nicht. Ja. Mhm. Es wäre schön, aber da kann nicht alles klappen.
Kann nicht alles klappen, ja. Wir haben auch manchmal Probleme, unsere inneren Neunjährigen rauszuholen, das dann zu spielen, oder, Marcel?
Ja. Ach, wobei, also ich habe gemerkt, in der ersten Produktion ein Kind zu spielen oder so, da war ich ein bisschen fantasievoller, ein bisschen lebendiger, als jetzt zu wissen, ich muss einen Erwachsenen spielen, von dem ich dann gefühlt doch noch ein paar Jahre entfernt bin. Ich fühle mich immer noch so Kind. Ich weiß auch nicht. Spielen seriösen Erwachsenen auf der Bühne.
Ja, es war bei Kai und Opa immer die Sache, dass es, wenn ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, wie ich einen Elfjährigen spiele, und dann kam die Antwort immer, ja, du bist an deinem Spielalter näher dran als René an seinem, weil René spielt einen Hundertjährigen und das ist echt weit entfernt und du spielst halt nur einen Elfjährigen, also komm mal klar.
Findet dann deine Arbeit gerade vor allem auch digital statt oder kannst du vor Ort sein, wenn du im Austausch mit den Schulen bist oder mit der UDK oder?
Das ist gerade alles komplett digital. Also ich springe irgendwie von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz auch und im besten Fall sehe ich die Menschen, mit denen ich dann arbeite, aber auch wenn ich so bei Studiseminaren war, hatte ich das auch schon, dass irgendwie 80% ihren Bildschirm aus hatten. Und dann war ich so, okay, Leute, es ist 8:30, ich bin extra aufgestanden, könnt ihr bitte euren scheiß Bildschirm anmachen? So, kleine Randnotiz. genau, aber es ist alles digital gerade. Und ich merke auch, also ich habe mich da jetzt viel eingefuchst. Ich mache ja auch noch Bildungsarbeit neben dem Grips-Theater. Und habe mich da sehr eingefuchst und merke, wenn ich jetzt nochmal irgendwie in eine Konzeption gehen sollte für einen analogen Workshop, ich müsste nochmal richtig krass umdenken gerade. Also genau, aber es ist viel digital gerade.
Was ist deine Bildungsarbeit neben dem Krebstheater?
Ich bin noch organisiert seit 7 Jahren in einem Kollektiv. Wir heißen Stuhlkreisrevolte, Kollektiv für emanzipatorische Bildung und Prozessbegleitung. Und streng genommen sind wir ein politisches Moderationskollektiv. Das heißt, wir begleiten Organisationen, NGOs, aber auch politische Gruppen, die wir cool finden und deren politischen Anspruch wir teilen, begleiten wir darin, dass sie starten können mit dem, was sie machen wollen, dass, wenn sie irgendwie einen Knoten in ihren Prozessen haben, dass wir da mal hingucken und den lösen. Aber wir bieten auch eigene Bildungsseminare an für, also auch gegen Geld tatsächlich. Dann. Genau, also wir machen viel politische Arbeit, aber wir haben uns auch zusammengeschlossen damals vor 7 Jahren, weil wir gesagt haben so, hey, wir arbeiten alle freiberuflich und wir wollten uns nicht auf eine Ausschreibung alle bewerben und uns alle gegenseitig unterbieten und haben gesagt, wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch und diskutieren, was unser Mindesthonorar ist und dann bieten wir alle das gleiche Honorar und das war so kurz so der Gründungsmoment. Und genau, seitdem haben wir dann so angefangen, uns als Gruppe zu organisieren. Und jetzt gibt es uns seit 7 Jahren. Ich finde, für eine linke Gruppe ist das richtig gut, tatsächlich. Ja. So, ja.
Sehr, 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 sehr interessant. Ey, was die Leute am Gripstheater alle noch nebenher irgendwie
kramen. Ja, ich weiß auch nicht.
Was mache ich denn
nebenbei? Weil nebenbei hast du dann auch noch einen Podcast.
Ja, ich habe tatsächlich.
Noch dazu, ja. Ach, du Scheiße.
Es war ganz schön mutig von uns, dich anzufragen, weil wir waren ein bisschen nervös. Du als Experte, Podcast-Experte. Was ist das Konzept deines Podcasts? Wie heißt es? Was tust du?
Ich mache seit mittlerweile einem Jahr einen Podcast, der heißt Somewhere Over the Hay Bale. Und das ist ein Interview-Podcast und ich porträtiere da queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Da kommt immer eine Folge einmal im Monat raus, der kleine Werbeblock.
Ja, eben, weil du bist ja genauso wie wir auch nominiert für den Publikumspreis, beziehungsweise das sind ja alle Podcasts, die man da,
wo man sich selber
nominiert. Aber für dich kann man auch abstimmen.
Für mich kann man auch abstimmen.
Und genau. Nach dieser Folge können sie sich die ganzen Zuhörenden überlegen, wem sie die Stimme geben, weil man kann nur einmal abstimmen.
Ich würde für euch votieren. Also, ja.
Dein Podcast ist wesentlich politischer und vielleicht drin. Ich jetzt will.
Jetzt so, unterbieten wir uns hier gegenseitig.
Es ist ja auch kein Wettbewerb, ne? Das ist also.
Doch.
Aber du hast mir
man
mal erzählt,
man kann da gewinnen.
Du warst damals sogar auf einer Fortbildung für Podcast oder junge Podcaster, die starten wollen. Oder?
Genau, ich habe irgendwann mal so eine Facebook-Anzeige gesehen von Spotify, die gesagt haben so, hey, na, du hast eine Podcast-Idee und bist LGBT. Bewirb dich doch bei uns und wir machen dich eine Woche lang fit darin, wie du Podcasts machst. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich mich mit so mein Großwerden auf dem Land und auch diese ganze Geschichte von Großwerden in Ostdeutschland einfach schon sehr viel beschäftigt hatte und da einfach in so eine krasse Biografiearbeit mit mir selbst gegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, wie oft in meinem Leben kam irgendwas, habe ich mir gedacht so, das machst du jetzt, Fabian. Und dann habe ich mich da beworben und dann fanden die mich gut und dann haben die mich eingeladen und es war richtig nice. Ich habe in einem 4-Sterne-Hotel in Berlin geschlafen. Die hatten mich dann gefragt so, hey, willst du zu Hause pennen oder willst du auch im 4-Sterne-Hotel pennen? Und ich habe gesagt so, verstehe die Frage
ist
nicht.
Ist das eine Frage? Ja. Soll das ein Witz sein? Wo ist der Witz?
Ja. Genau, und dann war ich da und habe da mit anderen Leuten so meine Idee geschärft und irgendwann ist mir der Kopf explodiert, weil ich so ganz viel über Technik gelernt habe und so rechtlichen Kram und alles drum und dran. Genau, und dann habe ich mir gedacht, so ja, ich mache das jetzt mal. Und dann ging das los letztes Jahr im März.
Und du bist dann für die Podcast-Folgen auch immer unterwegs, oder? Also du fährst dann auch vor Ort und schaust dir die Dörfer an, wo?
Im besten Fall ja. Also mir ist damals ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen tatsächlich, weil es war so, ich hatte gesagt, so am 15. März kommt meine erste Folge raus, richtig geil. Und ich weiß noch, am 12. März haben wir uns hier auf der Hauptbühne versammelt und es wurde gesagt, wir machen dicht, es ist Corona. Und am nächsten Tag kam dann die Nachricht, die Schulen machen dicht. Und am Samstag kam dann, die Bars machen dicht. Und dann saß ich so da und so, fuck. Ich habe genau 3 Interviews und jetzt heißt es, ich darf nirgendwo mehr hinreisen und ich darf keine Leute mehr treffen. Und ich bin ja auch mein eigener Haushalt so und alles. Und dann war ich so, shit, wie mache ich das jetzt? Und da hatte ich zwischenzeitlich richtig Schiss, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Deswegen kommt auch nur eine Folge einmal im Monat, anstatt wie bei euch fleißigen Bienchen hier einmal in der Woche. Wie macht ihr das?
Gute Frage.
Wir schlafen nicht mehr.
Wir arbeiten durch.
Wir sind ins Gripstheater gezogen, das weiß auch niemand. Aber die Probebühne sieht gerade so aus, weil wir hier leben. Das sind unsere Klamotten da an den Kleiderständern.
Gemütlich.
Und genau, und es ist echt gerade nervig, weil die Garderobe umgebaut wird. Es ist echt laut morgens und so. Und mit den Duschen, wenn man es jetzt schon dran gewöhnt, dass wir zusammen duschen gehen, immer mal. Nein.
Hä?
Nein.
habt ihr auch immer was zu essen, wenn Leute zu euch in die Kantine
ja, genau.
kommen? Toll.
Nein.
Ihr seid gut versorgt.
Nein, wir sind ja, wir nehmen ja gar nicht einmal die Woche auf, sondern wir nehmen ja in Blöcken auf. Mhm. Und jetzt gerade haben wir parallel zu den Proben das so gemacht, dass wir mal nach der Probe noch eine Folge aufnehmen Und da wir jetzt nicht tagespolitische Infos rausgeben oder so, können wir ja ganz entspannt vorproduzieren. Und Marcel kümmert sich um die Akquise und um die Recherche und ich kümmere mich um das Schneiden und das Formatieren und Hochladen und Aufbauen und den ganzen Kram. Also richtig schön aufgeteilt. Mhm. Und es ist, ich hatte es mir am Anfang, war es so, ja, wir machen das jetzt mal und dann machen wir so 2 Folgen an einem Tag, schönes Wochenende und so. Und es war ganz entspannt, weil wir haben halt währenddessen nicht geprobt. Und jetzt ist es schon so, okay, gut, wir haben jetzt Probe und jetzt und danach noch so. Mhm. Ich meine, du hast ja, Marcel hat jetzt gerade bis eine halbe Stunde, bevor die Aufnahme losging, noch geprobt. Und ja. Ich saß halt noch eine Stunde in der Garderobe und habe gewartet, aber es geht.
Ja,
es geht irgendwie.
Ich bin ein bisschen neidisch auf euch, muss ich sagen. Ich wäre auch gerne zu zweit, merke ich. Also ich finde das auch cool, so das alles in meinem eigenen Rhythmus zu machen und irgendwie Aufgaben 7 Wochen lang zu verschleppen. Und es nimmt mir niemand böse, weil bin halt nur ich. Mhm. Aber ich wünsche mir es manchmal auch, dass ich zu zweit wäre, weil es halt auch einfach fucking viel Arbeit teilweise, so eine Podcast-Folge so. Also ja.
Nee, also es ist halt dadurch, dass wir uns jetzt so, wir haben uns jetzt richtig gut eingespielt. Wir wissen, okay, Montag wird die Folge schon mal irgendwie auf alle Sachen hochgeladen und dann kann, damit die veröffentlicht werden kann. Und wir wissen so die Deadlines und wissen, wie das funktioniert und haben uns da irgendwie eingespielt. Ich hatte es mir aber auch irgendwie weniger Arbeit vorgestellt.
Ich
aber wir hatten
auch
einen ganz guten Einstieg, wo wir das alles lernen konnten und jetzt haben wir uns wir hatten halt die Idee und es macht auch viel zu viel Spaß, um es jetzt nicht, um es jetzt aufzuhören, nur weil wir jetzt nebenher arbeiten und wer weiß, wann wir, also
ist doch, wir haben ja hier auch die wunderbare Unterstützung der Technik.
Eben.
Genau, also uns wird ja auch eine Menge Arbeit abgenommen.
Was würdet ihr sagen, ist so euer größter Lernerfolg bei diesem Podcast von, das habe ich vorher noch nie gemacht, jetzt mache ich das, nice.
Noch nie gemacht, ist gelogen, aber einfach Dialoge führen, Interview.
Ich habe noch nie mit Leuten geredet vorher.
Ich hatte nur Solo-Auftritte.
Durch diesen Podcast musste ich mit Leuten reden.
Die Interviews so führen, also irgendwie recherchieren und dann wirklich eine Stunde ein fließendes Interview zu führen. Das ist für mich
ja, und vor allem ungestört. Also man ist, wenn man jetzt wirklich sagen würde, man wäre wirklich in der Kantine, dann würde man zwischendrin, würde jemand anderes noch an den Tisch kommen und man würde irgendwie, das Gespräch würde sich schneller wechseln, dann würde irgendjemand mal anrufen, man würde aufs Handy gucken, man würde irgendwie, also wirklich sich konzentriert hinzusetzen und eine Dreiviertelstunde, Stunde ein Gespräch mit jemandem führen, zuzuhören und so, das ist schon crazy. Mhm. Ich muss aber, ich glaube, Schneiden war am Anfang, habe ich für eine Folge, die zu schneiden, echt so 2 Stunden gebraucht, das alles anzuhören. Und inzwischen mache ich das wirklich zack, zack.
Ja.
Das ist, also ich kenne die Handgriffe, ich weiß, okay, so und so funktioniert das, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das. Und jetzt ist das echt total einfach für mich. Mhm. Und das dachte ich nicht, dass ich das so schnell irgendwie mir drauf schaffe. Also ich war am Anfang, habe ich gesagt, ja, ich kann das bestimmt, so Schneidsachen, das kann ich bestimmt, das kann ich mir drauf schaffen, das wird schon. Und war auch immer so, oh Gott, die vertrauen uns das jetzt an, ich soll das machen, okay, gut, ja, habe ich mich gemeldet, mache ich jetzt. Und inzwischen, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, ey, ich habe da gerade irgendwie so ein Sprechding, weiß nicht, wie ich das schneiden soll, würde ich sagen, ey, komm her, ich mache das, komm, schickst du mir, machen wir easy peasy, so. Ja, und wir haben auch viel über die Kommunikation im Haus gelernt und wie es am schnellsten geht, wie kriegt man Sachen geregelt und.
Oh, das möchte ich auch wissen. Vielleicht, wenn die Mikrofone aus. Das mit der Technik, so geht mir das auch tatsächlich. Also auch, bevor ich ans Grips-Theater gekommen bin, habe ich vor allen Dingen viel so Theaterpädagogik in so Jugendbildungshäusern gemacht, die gerne Theaterworkshops haben wollen, aber meistens weder eine Bühne haben, noch irgendwie Technik haben. Im besten Fall haben die halt irgendwie ein paar Kostüme und Requisiten. Und ich habe sehr schnell gelernt, mit wenig Mitteln Jugendliche zu ihren eigenen Theatersachen zu bringen. Das ist cool. Gleichzeitig habe ich gemerkt, so fuck, ich fluche ein bisschen viel. Ist auch egal.
Nicht so schlimm wie Mauni.
Nicht schlimm. Ja. Mauni hat auch gerülpst.
Ja, das musst du mir rausschneiden. Das hättest du nicht erzählen dürfen.
Ups. Was dabei so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, tatsächlich ist so, mich mit diesem ganzen technischen Kram zu beschäftigen von, wie mache ich cooles Licht, wie mache ich das cool mit dem Ton, sowohl in der Theaterarbeit als auch dann, als ich gesagt habe, hey, so ein Podcast machen ist ja vielleicht ganz nice. Und dann war ich auch so in Ehrfurcht von so, und ich schneide das dann. Und das erste Mal saß ich so auf dem Boden und habe immer so, Und dann war ich so, der Abend ist weg und ich bin immer noch nicht fertig, was soll das? Ja. Und mittlerweile ist das auch so, ja, es hat sich eingeschliffen. Und ich finde es auch total nice, dann irgendwie so zu merken, ja, das braucht schon irgendwie so Skills, so, aber es ist immer noch kein Teufelswerk, so. Das ist halt alles erlernbar.
Ja.
Das hat mir viel so Ehrfurcht vor Technik auch weggenommen.
Ja. Bei dir wird aber auch viel geschnitten im Podcast, ne? Also du hast auch so einen Spieler und dann erzählst du mal wieder was oder erzähle ich gerade Blödsinn? Oder?
Nee, das stimmt schon richtig.
Und wir
schneiden ja nur die Sachen raus, die wirklich entweder Insider sind, die kein Mensch versteht, außer die da sind, oder lange Pausen, weil wir nicht vorbereitet sind oder solche Sachen. Also wir schneiden ja aus Dramaturgiegründen und nicht aus ästhetischen Gründen,
genau.
Wie, okay, wir machen da jetzt noch einen krassen Einspieler oder so rein.
Ja. Wir probieren am Stück zu sprechen und im besten Fall nicht zu schneiden.
Ja.
Ich schneide tatsächlich ziemlich viel. Also ich habe meistens, die Interviews, die ich führe, sind meistens so zwischen einer Stunde und 90 Minuten und mein Ziel ist es eigentlich immer auf 50 Minuten zu kommen. Da muss ich einfach Entscheidungen treffen, so wann verlieren wir uns in Gesprächen, wann verliere ich mich in Gesprächen, ich tue das auch sehr gerne. Und ist mir aber auch wichtig, und das ist auch schon ein paar Mal passiert, das meine ich gar nicht judgy, sondern einfach passiert, dass Leute, ich sage meinen Leuten, die ich interviewe, immer von so, hey, jetzt haben wir dieses Interview geführt, wenn du nach zwei Nächten schlafen merkst, du hast was gesagt, was du nicht drin haben willst, dann gib mir Bescheid und ohne zu diskutieren nehme ich das raus. Mhm. Weil ich ja auch weiß, so queer sein und auf dem Land leben, das kann sehr cool sein und ich habe super schöne Geschichten gefunden, wo Leute richtig viel Halt und Support gefunden haben und ein geiles Leben führen. Das kann aber auch schwierig sein. Mhm. So, und ich möchte, dass die Leute am Ende immer in charge sind, was ihre Geschichte angeht. Ja. Und da geht es mir nicht darum, reißerische Schlagzeilen zu formulieren, sondern es ist für mich ein solidarisches Projekt und ich möchte, dass die da mitreden können. Genau. Mhm.
Könntest du dir vorstellen, all die Menschen, die du schon interviewen durftest, alle zusammen auf einen Wagen zu packen und eine einzelne Station beim CSD zu sein? Mit ganz vielen Heuballen und so weiter?
Ich kann mir das vorstellen. Ich finde das natürlich eine richtig cute Sache. Und wenn ich mir überlege, so, oh, da so ein Truck und dann ist so das Logo.
Nein, so ein richtiger Traktor.
Ja, genau. Und wir werfen so vielleicht keine Süßigkeiten, sondern so Stroh um uns, so in die Leute rein. Ich kann mir das vorstellen, ich habe da aber auch einen großen Widerstand gegen, weil Christopher Street Day und so Pride-Paraden, ich mich immer so, also ich hatte einmal die Möglichkeit, auf dem Wagen mitzufahren, ich habe das verneint, weil ich gesagt habe, CSD und Pride-Paraden sind für mich Demonstrationen und Demonstrationen mache ich zu Fuß, so. Und das ist, also da ist es mir wichtig, das zu Fuß zu machen.
Ja, auf dem Traktor ist ja nicht so viel Platz, da müssen ja sowieso dann Leute hinterher.
Das stimmt,
laufen.
Da können wir uns dann ja abwechseln.
Ja, Stonewall was a riot.
Genau, und was ich natürlich einfach auch sehr schön finde, du hast ja nicht gesagt, bei welchem Pride.
Ja.
Das ist so nice, weil ich gerade merke, so in ganz Deutschland, in kleinen Orten ploppen gerade so CSD-Orga-Gruppen hervor und sagen so, scheiß drauf, dass wir nur 32.000 Leute sind, hier sind halt queere Leute und wir wollen cool leben und wir wollen sichtbar sein und wir sind integraler Bestandteil unserer Community oder unserer Gemeinde und organisieren da jetzt so CSDs und Prides.
Ja.
Also nicht ohne Gegenwind so. Ich habe mal einen Menschen vom Orga-Team vom CSD in Altenburg interviewt, in Thüringen. Die kriegen gerade so Morddrohungen und Gewaltandrohungen. Und es ist richtig krass und es geht mir richtig hart ins Herz und zeigt aber gleichzeitig auch wieder so, wie wichtig auch queere Arbeit ist und ja. Sichtbarkeiten schaffen. Und aber, das ist immer mein großes Credo, auch Sicherheiten schaffen. So, also schön, wenn wir alle sichtbar sind, aber es geht auch darum, dass niemand von uns auf die Fresse bekommt. Das ist auch schon eine gute Sache, auf jeden Fall.
Wow. Was war der schönste CSD, auf dem du mal warst?
Oi.
Also Mauni hat uns ja allen gesagt, wir sollen unbedingt nach Island zum CSD. Ah.
Reykjavik soll super toll sein.
Ich war tatsächlich auf noch gar nicht so vielen CSDs, fällt mir gerade so auf. Wahrscheinlich der schönste, bei dem ich war, war auch der erste, bei dem ich in Berlin war. Das war zu einer Zeit, als es noch 3 CSDs gab. Und da war ich auf dem großen kommerziellen, so, weil ich auch das einfach kenne, so bis zum Sommer richtig krass durchackern. Mhm. Und dann sind aber so Sommerferien und da habe ich mir gedacht so, ja, also ich möchte jetzt also mich nicht in politische Debatten begeben, sondern einfach da, wenn ich das erste Mal auf den CSD gehe, einfach mal mitgehen. Mhm. Genau. Und da war ich auf dem großen und ich habe da, glaube ich, fand das richtig krass. Es sind ja bis zu 1 Million Menschen, die da dann irgendwie unterwegs sind. Und dieses Gefühl von nicht alleine sein, was sich ja auch so ein bisschen vielleicht fälschlicherweise, auch durch meine Jugend gezogen hat von, ich hatte so das Gefühl, ich bin der einzige Queerboy im Landkreis, was ich ja weiß, was überhaupt nicht stimmt, aber es hat sich damals so angefühlt. Und dann irgendwann so mit Millionen Leuten halt unterwegs zu sein und zu merken so, hey, nein, ich bin nicht allein so, das fand ich schon sehr bewegend damals auf jeden Fall.
Ich glaube, ich bin mit 14 oder 15 zum ersten Mal beim CSD mitgelaufen, also auch mit so einer Truppe von der Theatergruppe, in der ich drin war. Und da haben wir auch dann schon uns eine Woche vorher getroffen, um Schilder zu malen und dann irgendwie so mitlaufen statt Sekt saufen und Stonewall was a riot.
Really? Oder beides? Ja. Mitlaufen und Sekt saufen?
Nein, mitlaufen statt Sekt saufen. Nicht da einfach stehen und wir sind ja an der Party, sondern, also ich meine, in Saarbrücken ist jetzt wirklich auch jetzt nicht so groß.
Da war ich auch schon mal in Saarbrücken auf dem CSD.
Ja, und da bin ich dann sehr oft immer mitgelaufen. Da gibt es auch ganz tolle Fotos mit Blumenkranz auf dem Kopf und irgendwie mit Gaffertape über dem Mund und mit so, wie wir sind. Ja, das war immer, ich habe es auch immer als, ich habe CSD nur so kennengelernt als Demonstration eben und dann, oder eben so, wir müssten mal dafür sorgen, dass es wieder eine Demonstration ist und nicht einfach eine wilde Feierei und Fasching 2.0. Aber in Berlin war ich jetzt auch irgendwie schon 2-mal und da ist einfach die Strecke auch so wahnsinnig schön. Aber die ist ja doch einfach ungefähr 4-fach so lang wie in Saarbrücken und nicht einmal durch die Fußgängerzone und wieder zurück.
Und warst du denn nach dem CSD auch noch feiern?
In Berlin nicht, nee, da hatte ich irgendwie, war ich busy und in Saarbrücken war ich zu jung, um richtig feiern zu gehen. Ah, okay. Also da gab es dann noch so, man ist da so wie so ein Straßenfest noch irgendwie so ein bisschen rumgelaufen und hat irgendwie natürlich kein Bier getrunken, weil ich war ja erst 14. Aber ja, da sind wir einfach, also das habe ich, ich verbinde das gar nicht mit feiern gehen viel. Also natürlich ist da total die Party-Action so, aber ich habe das eher so als Demonstration fasse ich das auf.
Das verstehe ich. Ich war halt abends nach dem CSD nie feiern und ich habe mich immer gefragt, wie macht ihr das, Leute? Wie schafft ihr das? Ich bin da auf dieser Demo und ich bin total reizüberflutet. Und also so, ne, klar sind da, also sind es auch noch Sonne im besten Fall, ist einfach richtig heiß. Und dann bin ich einfach völlig drüber und völlig K.O., wenn ich dann irgendwann sage, jetzt muss ich aber mal nach Hause und fahre nach Hause. Und dann sitzt jemand da und denkt mir so, wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, euch jetzt nochmal aufzurappeln und in den Club zu gehen? Und ich kenne natürlich die Antwort, wie Leute sich dann wieder aufrappeln können. ich habe das nicht gemacht.
Viel kaltes Wasser trinken.
Frische Luft und Licht. Genau, da bin ich halt auch immer ins Bett gegangen, nachdem ich vom CSD nach Hause gekommen bin. Ja, das reicht jetzt irgendwie auch so.
Ich habe CSDs immer durch meinen Freund erlebt, weil er als Musiker auf einigen CSDs dann im Sommer immer gespielt hat und dann war ich immer mit und habe dann auch den einen oder anderen erlebt, deswegen war ich auch in Saarbrücken.
Saarbrücken.
Oder in genau. Oder in Lübeck und auch in München. Und in München durften wir auf die wundervolle Aftershow-Party im Rathaus. Und die ist mega cool. Also da der Bürgermeister der Stadt hat dann dort eingeladen für alle. Also man kann da Karten kaufen und das Münchner Rathaus sieht innen drin aus wie Hogwarts. Also so ewig lange Treppen und so. Es ist mega geil. Und dann gab es ganz viele verschiedene Dancefloors und das war mein coolster CSD. Erfahrung.
Ich glaube, ich habe gerade was vergessen zu deiner Frage. Ich glaube, der coolste CSD, bei dem ich war, warum fällt mir das jetzt erst ein, war der zum 40-jährigen Bestehen, weil ich da nämlich mit 2 FreundInnen von mir selber ein Theaterstück gemacht habe in diesem Jubiläumsjahr. Mit Lesben, Schwulen und Bisexuellen 50+. Wir haben also in Anführungsstrichen Theater der Erfahrung gemacht, SeniorInnen-Theater, wie man es auch immer nennen wollte. Wir haben da nie ein Label für gefunden. Aber wir haben mit 5 Menschen ein queeres biografisches Theaterstück gemacht und haben das in Schöneberg aufgeführt. Und der CSD e.V. hat uns damals freundlicherweise unterstützt da drin und hat uns dann auch zum Empfang eingeladen. Und warum fällt mir das jetzt erst ein, obwohl das ja so sowohl für mein queeres Ich als auch für mein Theater-Ich so ein krasser Meilenstein war, das damals zu machen, weil ich so viel geweint
manchmal
habe.
Manchmal vergisst man Sachen.
Dann frag dich das mal zu Hause, warum du das vergessen hast. Ja? Wir sind schon, Marcel hat heute Morgen noch zu mir gesagt, hey, ich hoffe, wir haben genug Fragen und wir sind genug vorbereitet und so. Wir sind jetzt schon an der Zeit angekommen. Du,
wirklich? Ich möchte eine Frage noch.
Aber
noch
wir
stellen.
Haben noch so viele Fragen, deswegen würde ich sagen,
eine möchte
Überlänge.
Überlänge, heute gibt es Überlänge. Oh mein Gott. Du hast während der Pandemie wieder angefangen, Briefe zu schreiben.
Ja.
Und du hast die besonders gekennzeichnet.
Ja.
Wie?
Ich habe da, das ist auch ein bisschen witzig, ich habe so Leute gefragt, so hey, wollt ihr Post von mir? Ich habe Bock, Briefe zu schreiben, so um mit Leuten in Kontakt zu sein. Und dann habe ich mir so, ich habe zu Hause 3 verschiedene Lippenstiftfarben und habe mir so Lippenstift drauf gemacht und habe die mit einem Kussmund versehen und habe die auch noch einparfümiert, so ganz kitschige Liebesbriefe. Und dann habe ich mir gedacht, so fuck, ist ja Corona, kannst du überhaupt mit einem Lippenstift abdrucken, einen Brief abschicken? Ja, und dann habe ich diese Briefe geschrieben und dann lagen die so da und habe mir gedacht, so, naja, jetzt wartest du vielleicht noch 48 Stunden, bis du die in den Briefkasten steckst. Und dann lagen die da so wie so ein kleines Mahnmal an mich selber. Ja, und dann habe ich die so durch die Bundesrepublik geschickt auf jeden Fall.
Kamen alle an, ja?
Es kamen alle an, es haben sich alle sehr gefreut. Es kamen auch vereinzelte Briefe zurück. Ja.
Also nicht zurückgesendet, sondern Antworten.
Ah, nee, Antworten, genau.
Und also, weil ich das ist eine Frage anknüpft an deine Frage, Marcel. Was ist denn der schönste Brief, den du je bekommen hast?
Der schönste Brief, den ich je bekommen habe?
Der Vertrag vom Gripstheater per Post. Nein, ich versuche deine Ehre hier zu retten.
Ja, danke. Ich nehme das dankend an. Dicht gefolgt von Platz 2. Ich habe mal von meinem damaligen Boyfriend habe ich mal so einen Brief bekommen, wo er so über Emotionen sprechen ist ja auch immer so ein Ding und er hat mir dann mal so einen Liebesbrief geschrieben, so halb aus dem heiteren Himmel und den fand ich sehr schön, den habe ich auch aufgehoben und das einfach so schwarz auf weiß zu haben, so die Gefühle eines Menschen, das ist wirklich schön. Der hatte keinen Kussmund und der war nicht einparfümiert. Aber es war ein sehr schöner Liebesbrief und ich weiß noch, ich habe mich da einfach sehr krass drüber gefreut und saß und dann dachte ich mir so,
oh wow,
nice, Fabian, scheinbar hast du dein Leben im Griff. So.
Krass. Ja, hast du noch irgendeine Frage an uns?
Ja, ich habe Angst, dass ich damit jetzt nochmal ein Fass aufmache.
Ey,
aber
komm, es sind schon so viele Fässer aufgemacht hier, können wir auch noch.
Ich habe mir gedacht, wenn der Corona-Sturm noch weiter tobt, und es sollte passieren, dass ihr nicht mehr SchauspielerInnen seid, sondern auf einmal werdet ihr in der Abteilung der Theaterpädagogik. Worauf hättet ihr am meisten Bock, in der Grips-Theaterpädagogik zu machen?
Kündigen, nein. Nein, das war ein Witz, ich muss überlegen. Das war ein guter Witz, aber das war
ich glaube, dann selbst Regie zu führen und da ein bisschen zu schauen, wie man ja bestimmte Themen mit Jugendlichen auf die Bühne bringen könnte.
Also würdest du gerne einen Jugendclub leiten?
Ja, vielleicht. Mhm. Also ich glaube, darauf hätte ich am meisten Lust. Mhm. Ja. Genau.
Ich glaube, es war mit auch ein bisschen Wahrheit darin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Theaterpädagogik zu machen. Ich kann mir das null vorstellen, weil ich irgendwie, also ich weiß nicht. Ich das ist jetzt, oh Gott. Ich kann echt nicht gut mit Kindern umgehen.
Das wird hier die Radical Honesty-Folge auf jeden Fall.
Ich finde Kinder ganz schwierig und die Jugendliche noch mehr eigentlich. Und
gefährlich ehrlich, diese Folge.
Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, mit denen zu arbeiten, weil ich weiß halt auch, wie ich war als Jugendliche. Und ich finde das... Ich müsste, glaube ich, kündigen.
Ich habe damals
ich müsste,
mal über.
Ich müsste. Oder ich würde nur so mit LehrerInnen telefonieren, um Termine auszumachen.
Ey, die rufen dich auch sonntags um 7 an. So.
geil, das wäre mein Job, ja. Nehme ich.
Ich hatte das auch schon, dass mich Lehrkräfte sonntags um 7 angerufen haben und, ich hab so, und jetzt kommt der Bogen, haben mir gedacht, so, was, musst du mich jetzt noch schnell anrufen, bevor der Tatort losgeht oder was, um zu klären, was nächste Woche abgeht. Wow, krasse Entgrenzung auf jeden Fall.
Ja, nee, also okay, gut, dann Brutally Honest Folge ist hiermit zu Ende, bevor es noch
krasser
wird. Marcel
war noch nicht Brutally Honest.
Naja, doch, also ich habe sogar damals überlegt, Theaterpädagoge zu werden.
Wirklich?
Ich bin gerade irritiert. Da sind Leute vor der Probebühne. Aber die lassen wir einfach mal da. Das sind, glaube ich, Jugendliche, die gerade auf der Treppe rumhängen.
Wir freuen uns über Jugendliche, die auf der Treppe rumhängen.
Kommt her.
Kommt alle und hängt auf der Treppe rum.
Nee, wir hatten so einen Berufsinformationsabend in der Schule und dann hatten wir einen Theaterpädagogen dort. Und dann dachte ich, ich werde Theaterpädagoge, weil das war das Einzige, was mit Theater zu tun hatte an dem Abend. Und dann kam aber Gott sei Dank irgendwann die Erkenntnis, man kann ja auch Schauspiel studieren.
Sehr gut.
Genau, und Gott sei Dank, habe ich dann das gemacht, worauf ich mehr Lust hatte.
Genau. Sehr schön.
Aber gut. War mal eine Option für eine Nacht. Mhm. Auf jeden Fall.
Schön. ja, gut.
Das ist Speedrunde, oder?
Kommen wir einfach so schnell zur Speedrunde, damit dieses Desaster hier. Bitte nein. Nein, es ist sehr schön hier. Wir fragen, du weißt, was auf dich zukommt?
Ich weiß, was auf mich zukommt.
Und deswegen, ich sehe hier immer auf meinem Bildschirm, wie Marcel irgendwelche Sachen markiert und immer so rum, dann sehe ich immer Marcel, markiert Sachen. Bist du bereit?
Ich hoffe es.
Dann geht es los.
Lieblings-Zoom-Hintergrund.
Rosa Einhörner.
Sternburg.
Auf jeden Fall und würde ich bis aufs Messer verteidigen, dass das ein sehr gutes Bier ist.
Spaghetti-Eis.
Das beste Eis aller Zeiten.
Pandemie-Ende.
Beeil dich, bitte wirklich. Ich sehne dich herbei.
Tanzen.
Das Erste, was ich machen werde, wenn die Pandemie vorbei ist, und zwar im Club, vielleicht ein ganzes Wochenende.
Klimawandel.
Fucking bedrohlich. Ich versuche es, um zu funktionieren, manchmal auszublenden.
Gripstheater.
Ich bin sehr froh, hier zu sein. Also, das meine ich wirklich.
Willst du es nochmal bekräftigen?
Also ja, also ich habe ganz lange, Entschuldigung, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz was sagen. Aber ich habe ganz oft mir so, ich habe mich auch in anderen Theaterhäusern beworben als Theaterpädagoge und habe mir dann gedacht, dann bin ich am Grips gelandet und habe mir gedacht so, aber ja, das ist ja alles ein bisschen Punkrock, das ist wieder ein Bogen. Nicht so elitär wie das, was ich nicht so, also ich mag das einfach nicht so, sondern sehr bodenständig ist es politisch. Und ich habe das Gefühl, wenn Theaterpädagogik für mich in diesem Lebensabschnitt, den ich gerade habe, dann am Gripstheater.
Damit hast du deinen Job auf jeden Fall gerettet.
Danke.
Und das heißt, du bist vielleicht noch öfter in der Kantine unterwegs und wir bedanken uns, dass du hier warst. Es war sehr lustig und sehr schön.
Danke, dass ich bei euch sein durfte. Ich hatte eine richtig gute Zeit.
Danke, schön. Fabian. Lass dir noch die Zungen schmecken.
Ja.
Lass dir noch Zungen schmecken. Ich habe meine aufgegessen.
Sehr gut. Und wir hören uns das nächste Mal.
Bis dann. Nächste Woche.
Marcel.
Ciao, Helena. Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.